Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Ausgabe von Bern einfach vom 17. Mai 2023. Am Mikrofon in Bern Dominik Feusi, in Zürich Camille Lotte. Hoi Camille, wie geht's dir?
Hoi Dominik, ja gut. Ich freue mich natürlich, morgen den Tag auch mal frei zu haben. Aber klar, wir haben heute noch ein bisschen Arbeit in der Redaktion.
Genau. Schön bist du wieder mal dabei. Das ist cool. Heute Bundesratssitzung. Keine Medienkonferenz, jetzt nichts wahnsinnig Bewegendes, bis auf etwas ist mir aufgefallen. Der Bundesrat will einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit» vorlegen. Brauchst du etwa die Bargeld oder bist du seit Corona voll auf Kartenbenutzung umgestiegen?
Also ich muss wirklich zugeben, sogar noch schlimmer, Apple Pay.
Okay.
Das ist wirklich nur noch Handy, aber ja, man braucht Bargeld, das ist immer gut, wenn man das dabei hat. Spätestens, wenn ich bei der SVP mal an einer Veranstaltung bin, die halt nicht in der Stadt Zürich ist, ja, dann merkt man, dass es 10er nötig nicht schlecht gewesen wäre für ein Bier.
Okay, das ist sehr wichtig. Nein, und genau um das geht es ja natürlich. Also Bargeld ist eben anonymer, als wenn man eine Karte braucht, weil die hinterlässt immer Spuren in irgendwelchen Server im internationalen Internet und im lokalen Server eben bei irgendeiner Bank, bei einem Verkäufer von irgendetwas oder so. Und das ist eine Initiative, wo ich persönlich eigentlich auch gut finde. Wir müssen schauen, dass man da nicht irgendwie auf heimlichem Weg da das Bargeld komplett abschaffen, weil es hat seine Berechtigung. Es ist auch mindestens Münzen noch richtiges Geld, oder?
Ja. Ja, absolut. Und ich glaube, viele Leute sind sich eben gar nicht dem bewusst, oder? Es ist praktisch, mit der Karte zu zahlen. Man merkt es dann eben sehr, sehr selten, dass man das nicht kann. Es ist wirklich Teil, es ist eine Ausnahme heutzutage. Aber dass eben damit einerseits Daten verbunden sind, wie du sagst, und das andere natürlich, oder? Es ist natürlich eine Freiheitsfrage, Bargeld zu haben. Und viele denken so, hey, ich brauche das ja gar nicht und vergessen gar nicht, dass es eben zum Beispiel, wenn wir einen Stromausfall haben, das haben wir dort ja auch diskutiert gehabt, dass man dann eben nicht mehr kann mit der Karte zahlen. Und es fängt dann eben schon bei so Sachen an, dass man sagt, hey, Bargeld, das müssen wir schützen.
Jetzt ist schon erstaunlich. Ich glaube, das ist das erste Mal seit 1874 in dem Initiativrecht, dass der Bundesrat einer nicht-linken Initiative einen Gegenvorschlag, einen direkten Gegenvorschlag, also einen Verfassungsartikel will entgegenstellen. Er sagt, die Initiativtext sei zu wenig präzise und darum er wisse da besser, wie das ging. Aber er sagt auch, eine explizite verfassungsrechtliche Verankerung der Bargeldversorgung und des Frankens als Schweizer Währung, das ging ihm ein bisschen zu weit. Also wir müssen das genau anschauen, aber immerhin, der Bundesrat anerkennt das, was 100'000 Leute als wichtig erachtet, sieht er auch als notwendig, dass man da etwas macht. Das finde ich irgendwie, weil meistens ist es ja anders. Es ist irgendwie schön, wenn doch die Regierung auf die Leute hört, die Unterschriften gesammelt haben. Findest du auch?
Ja, also absolut. Und ist ja eigentlich auch wünschenswert, aber eben, wir kennen ja grundsätzlich eher das Gegenteil, weil wenn natürlich eine Initiative kommt, ist das immer ein Zeichen, dass ja die Regierung oder das Parlament das Thema ja verpasst hat und dass man dort ja korrektiv eigentlich kann mit der direkten Demokratie eingreifen. Und gerade als Regierung muss man sich ja dann eigentlich einen Fehler eingestehen und sagen, hey Moment, da haben wir etwas verpasst, da haben wir einen Fehler gemacht und darum müssen wir es korrigieren und das machen sie grundsätzlich nicht so gerne.
Darum eben tun wir das beobachten, wie das weitergeht. Korrektiv ist ein gutes Stichwort. Du hast gestern über den Subventionsbericht vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, IWP, geschrieben. 38 Milliarden Subventionen geben wir, also gibt der Bund, aber mit unserem Geld jedes Jahr auf und sie sind fragwürdig bis überflüssig. Das ist ja Wahnsinn. Also muss niemand mehr kommen und irgendwie sagen, wir können nicht sparen.
Genau, also wir müssen das mal ein bisschen einordnen. Also total sind es 48,5 Milliarden Franken und in dem Subventionsreport stellt man eben fest, dass 38 Milliarden, sie sind aus wohlfahrtstheoretischer Sicht fragwürdig bis überflüssig.
Was heisst das, wohlfahrtstheoretischer Sicht?
Sie schauen eigentlich in dem Sinn, haben die Subventionen eher einen Effekt, wo man sagt, hey, es ist ein öffentliches Gut, da ist es in dem Sinn nötig, dass man die Subventionen hat, der Markt hat versagt. Oder schadet es tatsächlich der Wirtschaft, der Wohlfahrt, wenn man dort Subventionen hat, weil man eben zum Beispiel eine direkte Konkurrenz dann hat zum freien Markt?
Das betrifft welche Subventionen, so in welchen Bereichen am meisten?
Ja, also natürlich auffallend ist die Landwirtschaft und Ernährung. Also dort tun sie wirklich, sind 3,6 Milliarden, die sie angeschaut haben. Und dort sagen sie, 98,5% sind eben von diesen 3,6 Milliarden eigentlich wohlfahrtsvermindernd. Ist jetzt nicht so eine Überraschung. Sie weisen natürlich aber auch auf andere Bereiche, zum Beispiel Kultur und Freizeit. Dort geht es um die Filmförderung, die wir ja auch schon diskutiert haben im Rahmen von der Lex Netflix, dass wir dort, ich muss gerade schauen, 46 Millionen Franken tut man in die Filmförderung investieren und sagen halt einfach nicht ersichtlich, wieso dann genau der Film muss Geld bekommen oder nicht andere Freizeitaktivitäten. Täten wie Joggen oder Kegeln, sagen sie. Wir haben auch 106 Millionen Franken an eine Immobilienstiftung in Genf, die Renovierung und Bauvorhaben von internationalen Organisationen finanziert. Also es gibt ganz klar Sparpotenzial.
Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja klar. Subventionen sind ja immer, man gibt ja Geld aus für Sachen, die sonst kein Geld überkommen. Und ja, wir leisten uns jetzt das halt. Einerseits insbesondere die Landwirtschaft oder eben so Sachen im Gesundheitsbereich hast du noch rausgeschafft oder Kultur und Freizeit. Jetzt klingt doch nicht so, das sind doch alles sinnvolle Sachen.
Es ist eben wirklich ein bisschen schwieriger, weil wir haben jetzt die Corona-Pandemie gehabt, wir haben die Energiekrise gehabt, wir haben eine höhere Anzahl Asyl gesucht, wir haben den Fall mit der Credit Suisse gehabt. Also die Bundesfinanzen, denen geht es im Moment wirklich nicht gut. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann ist es so, man rechnet mit Ausfällen, Defizit von 6,2 bis 8,5 Milliarden Franken in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich etwas, das man diskutieren muss. Man muss die Lücke, die muss natürlich geschlossen werden. Und gleichzeitig haben wir ein Parlament, das eben sehr, sehr gerne Subventionen verteilt, wo natürlich jemand zahlen muss und das sind wir als Steuerzahler.
Ja, das ist schon noch verrückt. Ich meine, ich weiss jetzt, dass man zum Sparen hat man jetzt einfach so ein bisschen die Losung rausgegeben. Jedes Departement muss einfach 2% sparen, egal wie, oder? Das ist so die Rasenmeier-Methode. Und die hat am Schluss eben den Nachteil, dass, also sagen wir, meine Erfahrung ist, dass die Methode den Nachteil hat, dass man irgendwie keine Gewichtung vornimmt, auch keine politische Gewichtung. Und darum kommen dann auch automatisch Bereiche unter die Räder, die vielleicht tatsächlich nicht gespart werden sollten. Also insbesondere Sachen, die halt wirklich genuine Staatsaufgaben sind, wie zum Beispiel Sicherheit oder andere, wirklich Sachen, wo selbst wir Erzliberalen sagen ja, nein, das ist gut, wenn es da einen Staat gibt, der das macht. Darum, ich glaube wirklich, der Bericht, den sollten die Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker genau anschauen, weil es ist immer, ich finde es immer ein bisschen faul, oder, wenn dann Finanzpolitiker im Parlament sagen, ja gut, tun einfach 2% sparen. Oder? Wie siehst du das?
Genau, also ich glaube, das ist, ich bin immer dafür, dass wir sparen, also auch bei diesen 2%, Mut sogar zu mehr, aber es geht um etwas viel Wichtigeres. Wir müssen unbedingt die Diskussion führen, dass wir eine Subventionskultur haben, die ausartet. Also es ist wirklich in einem Mass, wo man sich Gedanken machen muss. Es sind nämlich fast 2/3 der totalen Bundesausgaben steht in diesem Bericht. Und wir müssen doch diskutieren, welche Subventionen sind wirklich nötig oder wo haben wir eben ein Versagen im freien Markt, wo man sagt, das ist etwas, was wir als Gesellschaft wollen. Und wo ist es wirklich ein Luxus, den wir uns jetzt über Jahre und auch so, wie es aussieht, der Prognose in den nächsten Jahren auch sogar noch stärker leisten wollen. Und darum, die 2% lange nicht. Es geht darum, wirklich die Grundsatzdiskussion zu führen, wo ist auch irgendwann mal fertig.
Gut, das ist ein Aufruf an die bürgerlichen Finanzpolitiker. Tun nicht nur Rasenmäher machen. Sondern genau anschauen und letztlich auch die politische Verantwortung vornehmen. Das ist sicher schwieriger Oder es gibt das berühmte Beispiel vom Bundesgestüt, Bundesrosszuchtgestüt in Avanche, glaube ich. Also alle 4 Jahre wird man das einmal wegsparen. Und man sagt zu Recht, oder man könnte, also ist das eine private Angelegenheit, oder? Macht doch eine private Stiftung, sammelt Geld unter den Rösseler. Das sollte eigentlich genug zusammenkommen, dass man das weiter betreiben kann. Aber dann wehren sich wieder alle dagegen. Das letzte Mal zuvorderst an der Front ein gewisser Nationalrat, der heute Bundesrat ist und Albert Rösti heisst. Oder? Ich meine, es ist natürlich schon verrückt. Und du findest dann, das ist ja das Grundproblem, ich sage jetzt das auch als ehemaliger Lobbyist, weißt du, irgendwie, das ist doch, ich weiß nicht mehr genau, welcher Soziologe die Regeln gemacht hat, oder dass die spezifischen Interessen, die eine bestimmte Gruppe kurz- und mittelfristig betreffen, kannst du viel einfacher organisieren und mobilisieren als die allgemeinen Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja, und das ist halt im politischen Mechanofakt, oder?
Und eben nicht vergessen, es ist natürlich Wahljahr und gerade all die, die kandidieren, machen eben gerade so gerne die Versprechungen, um das Geld zu verteilen, weil das kommt ja immer gut an. Man macht sich nämlich eher weniger beliebt, wenn man der Gruppe sagt, hey, euch wollen wir Budget kürzen. Darum, das wird sicher auch noch eine Rolle spielen, um zu schauen, wie so eher möchte man eigentlich auf die Diskussion eingehen oder ist vielleicht das Wahljahr dann der grosse Schwiegemoment, wo man das unter den Teppich kehrt.
Genau, unter den Teppich kehren und nachher auf der anderen Seite vom Teppich durchwinken. Das ist ein guter Übergang zu einer Geschichte von der Katharina Fontana in der NZZ. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe auch schon gedacht, ich muss das einmal genau anschauen. Aber sie ist mir jetzt zuvorgekommen, aber ich tue gerne darauf verweisen, auch unten verlinken, wie immer, findet ihr alle Links von den Sachen, die wir besprechen, unten dran in den Shownotes. Die Kantone sind einstimmig für Verhandlungen mit der EU und sie hat Hintergrund eines erstaunlichen Entscheids aufgearbeitet und sie kann wunderbar zeigen, oder warum haben Kantone, die sonst eigentlich sehr kritisch sind, wie Schweiz oder Tessin, die zwei erwähnt sind, es gibt noch mehr, warum haben die der Stellungnahme von der Konferenz der Kantonsregierung zugestimmt? Ja, weil die Stellungnahme sehr offen formuliert ist, weil sie sagt, ja, wir können ja jetzt vielleicht verhandeln, es sei Zeit dafür und so. Es hat dann noch einen Disput gegeben in der KDK, das ist die Abkürzung für Konferenz der Kantonsregierungen, wo jeder Kanton eine Person hat, ob man es veröffentlichen soll oder nicht. Dort hat es andere Stimmen gegeben. Man hat, glaube ich, ein bisschen auch noch die Kantone ein bisschen übertölpelt. An der Spitze ist der Markus Diet, Mitte aus dem Aargau. Er ist durchaus bekannt als EU-Freund. Man hat schon Bilder gesehen von ihm, wie er EU-Anlässe feiern und so weiter. Also es ist ein bisschen angewürgt und es ist insbesondere die Reihe von der Romandie und von der Nordwestschweiz, die ja behauptet, sie würden so wahnsinnig leiden unter dem Tatsache, dass wir kein Rahmenabkommen haben. Und andere Kantone sehen das tatsächlich anders. Und es ist tatsächlich so, also wenn denn das wirklich ernst wird, dann würde die Stellungnahme, die hat ein paar Hintertüren eingebaut, dann kann man dann immer noch sagen, dass man das nicht will. Weil eben, ich meine, am Schluss geht es vor allem um die staatliche Beihilfe. Also das sind Kantonsspitäler, kantonale Gebäudeversicherungen, kantonale Banken. Es gibt Kantone, die haben Informatikunternehmen und so weiter. Das ist alles sehr heikel, eigentlich verboten in der EU und im Binnenmarkt und so weiter. Du bist jetzt auch in der Zürcher Politik aktiv. Das sind alles Sachen, die wir Liberalen zwar ein bisschen komisch finden, oder? Man sollte den Staat nicht Unternehmen haben, aber letztlich haben wir uns in der Schweiz auch daran gewöhnt und darum haben wir es halt, oder?
Es ist trotzdem erstaunlich, ich meine, so viele Jahre haben wir die Diskussion über das Rahmenabkommen. Und es ist eindeutig, die EU will und wird ihre Position nicht verändern. Es wird uns auch immer wieder mitgeteilt, dass da optimistisch sind, dass es gute Entwicklungen gibt. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, Livia Loi, du hast ja im Nebelspalter darüber geschrieben, sie ist gegangen und es ist auch publik geworden, dass eigentlich sich gar nichts an der Position von der EU geändert hat. Mhm. Und darum passt es jetzt aber auch gut, dass man eben einen Text verabschiedet bei den Kantonen, wo eben so allgemein und offen gehalten ist, dass man dem zustimmen kann. Aber im Inneren, ganz ehrlich, wissen wir, das ist die Position der EU. Sie möchte sich nicht bewegen. Und das, was man jetzt macht, hat eigentlich nicht einen höheren Stellenwert. Man hat etwas gemacht. Jetzt kann man zwar sagen, es profitieren sicher die Politiker, die das Rahmenabkommen wollen, vielleicht auch der Bundesrat, der das Verhandlungsmandat möchte stärken möchte, um zu sagen, ja, Kantone sind für die Verhandlungen, aber effektiv ist eigentlich nicht viel dran.
Das ist genau so. Ich empfehle die Geschichte in der NZZ zu lesen, dann relativiert sich, weil das ist wirklich in den letzten Tagen, sind da die EU-Turbos, haben das wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Ja, und haben so gesagt, selbst Kantone sind einstimmig jetzt dafür, oder? Und denen paar, die kritisch sind, muss ich wirklich sagen, das nächste Mal bitte sagen, schaut, zu einem Schwurbeltext sage ich mir nicht ja. Dünnt den Elefanten im Raum, und das ist auch bei den Kantonen, ist das die Streitbeilegung, der Nachvollzug von Gesetzen und eben die staatliche Beihilfe, ich habe es erwähnt. Dünnt das super ausformulieren und erst dann, wenn er wirklich alles auf den Tisch legt, dann sagen wir dann ja oder möglicherweise auch nein. Und weil so einfach so ein bisschen allgemein, das bringt nichts. Jetzt müssen wir noch zu einem weiteren Thema. Das ist ein Aufreger, insbesondere in den sozialen Medien. Die Michelle Binswanger, eine bekannte, gute, hervorragende Journalistin bei Tamedia, hat ja ein Buch gemacht über die berühmte Landamme 4, ich glaube 2014, schon wahnsinnig lang her. Sie hat das aufgeschafft aus einer anderen Perspektive. Das Buch hat die Yolanda Spies-Häcklin probiert zu verhindern, weil sie überzeugt war, dass es eine Persönlichkeitsverletzung enthalten werde. Da gibt es, glaube ich, auch noch Prozesse, die am Laufen sind. Ehrlich gesagt, ich verfolge es nicht ganz so nah. Aber es ist gleich noch verrückt. Jetzt hat Michelle Binswanger veröffentlicht, laufend alle paar Tage, Inhalt aus einem Gruppenchat, also aus einer Gruppendiskussion von Anhängerinnen von der Yolanda Spies-Häcklin, wo sie richtig teilweise eben sagen, sie tun sich absprechen, wie das mit Michelle Binswanger, eine Journalistin, kann fertig machen. Zitat, so weit, dass sie also nicht mehr in der Schweiz arbeiten, dass sie müsse auswandern. Das finde ich schon, ist wirklich ein Chat, wo auch Leute sind, die an der Universität oder so arbeiten, wo Feministinnen sind und so, die da mitgemacht haben und wo eine andere Frau, eine Journalistin, schlichtweg fertig machen. Du hast dich auch für den Podcast von Nebelspalterinnen mehr mit dem beschäftigt. Was läuft da genau?
Ja, also es ist wirklich es ist schockierend, oder? Also es geht darum, dass man den Gruppenchat, der hat Spies-Häcklin gemacht. Und dort sind eben ganz wichtige Leute drin, wo man eben sagt, so ins Haus dieser politischen, feministischen Szene. Tamara Funicello war dort drin, Sibel Arslan oder auch Genderforscherin Franziska Schutzbach. Und wie sie in dem Chat in einer Kadenz, das muss ja unglaublich sein, wirklich Pläne schmiedet, wie man kann gegen Michelle Binswanger vorgehen kann und das total akzeptiert ist, dass man sich da orchestriert und wirklich als Gruppe auf den sozialen Medien versucht, einen Shitstorm anzubringen, versucht, die Recherche zu verhindern, versucht eben Michelle Binswanger zu diskreditieren, dass sie keine Karriere mehr als Journalistin kann führen. Und es ist erschreckend, weil es sind Leute, die in der Schweiz doch eine höhere Anzahl Follower haben, die offensichtlich gut vernetzt sind, die sich aber auch öffentlich, und das ist ja auch speziell daran, immer gegen Hass im Netz aussprechen, aber selber sich zu so einem Chat zusammenrotten und dann auf Frau Binswanger losgehen.
Das ist einfach das Verrückte. Also die sozialen Medien, muss ich schon sagen, ich bin ja schon lange auf Twitter und so, ich glaube insgesamt, es sind gerade 13, 14 Jahre und so, und Ich habe auch noch gute Diskussionen. Ich brauche die sozialen Medien wirklich auch, um Sachen mitzubekommen. Ich folge insbesondere interessanten Journalisten im angelsächsischen Raum, interessanten Professoren, Leute, die ich schon mal gefolgt oder die ich schon mal getroffen habe, von Thinktanks oder so. Es ist immer sehr interessant, die Studien, die ich verlinke, die Artikel, die ich verlinke. Es ist für mich ein Radarinstrument. Aber für ganz viele Leute, insbesondere die Feministinnen, also so nennen sie sich selber auch, ist es schlicht und einfach ein Mob-Instrument. Es ist der billige Mob von Leuten, die durch die Strassen und Gassen von der Öffentlichkeit ziehen und irgendwie sagen, im übertragenen Sinn, hängt die Michelle Binswanger auf. Natürlich, weil das eine Frau ist und weil die sich erlaubt, eine Feministin, sie nennt sich selber auch Feministin, sie erlaubt sich, eine andere Feministin zu hinterfragen und die Story, die sie erzählt und die Story, die sie aus dem macht und das Geschäftsmodell, wo sie aus dieser Landarme 4 und was dort passiert oder nicht passiert ist, rauszuholen. Das ist einfach der Mob-Aspekt, das finde ich wahnsinnig. Das Internet führt dazu, dass Leute, die sonst ein Megafon bräuchten, einfach können von ihrem Arbeitsplatz aus irgendwelche Leute aufscheuchen. Das ist brutal.
Und es hat auch eben, sie hat auch sogenannte Signature Posts von diesen Leuten auf ihre Webseite geschaltet, was die geschrieben haben. Und einer ist mir wirklich aufgefallen, wo ich dachte, also, wie kann das sein? Man hat geschrieben, eben, Michelle Binswanger muss eine furchtbar unglückliche Frau sein. Sie muss offensichtlich Mühe haben mit dem Altwerden. Sie ist einsam und traurig. Und dann muss ich sagen, das sind doch die Frauen, die immer sagen, wir sollen zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen und das Empowerment. Und dann gleichzeitig die grössten Klischees erfüllen in so Posts, wo man eigentlich älteren Frauen möchte vorwerfen möchte.
Nein, oder ältere Männer. Man sagt ja
immer, oder ältere Männer.
Die weissen alten Männer, das sind die, die dann, wenn sie mit einer Frau in den Schlag kommen, sagen, ja, die ist doch unglücklich und die hat Mühe mit dem Altwerden und andere Klischees, oder? Und dabei sind es Feministinnen, die genau die angeblich männlichen Klischees der Michelle Binswanger um die Ohren rühren. Da bin ich auch drüber gestolpert. Das ist schon ein ziemlich grosses Kino, das finde ich cool.
Also wir können allen wirklich die Seite empfehlen. Wir tun sie natürlich auch verlinken. Und es gibt einen Einblick drin, wie orchestriert einerseits das Ganze war und das andere, dass man sich wirklich auch lustig gemacht hat. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Jorin de Wiese, sie ist Aktivistin und Klitorisforscherin. Sie hat dann zum Beispiel ein Lied geschrieben, um Michelle Binswanger zu diskreditieren. Also man hat offensichtlich Spass gehabt in dieser Gruppe, sich auf eine Frau zu richten.
Das ist wahnsinnig. Und es sind menschliche Abgründe. Und ich finde es aber gut, dass man das öffentlich macht. Ich finde es auch gut, dass man die Leute mit Namen nennt, sofern sie irgendeine öffentliche Bedeutung haben. Sonst ist Michelle Binswanger so fair und tut den Namen nur mit Initialen bringen und tut auch auf den Bildern Gesichter schwärzen. Das würde ja die Gegenseite nie machen, so fair sie. Wird weiter interessant. Ich glaube wirklich, ja, für viele normale Leute ist das eine komplett weirde Geschichte. Aber es zeigt eben Abgründe. Und ich habe wirklich beim Lesen gedacht, ich bin einfach froh, dass der Verein von der Jolanda Spiess-Häcklin, dass der keine Subventionen mehr bekommt. Also das ist sogar Alain Berset zu Bund worden. Er hat dann durchgegriffen. Also offiziell ist es nicht er persönlich gewesen, aber ich bin überzeugt, dass er da ein Wort mitgeredet hat, dass das nicht mehr geht. Es geht nicht, dass eine Frau und ihre Verein Geld bekommen, wenn sie selber, Verein bekommen für Verhinderung von Hass im Netz, wenn sie selber übelste Kampagnen machen. Und was jetzt einfach noch fehlt, ist Jolanda Spiess-Häcklin, die sagt, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre die höchste menschliche Champions League, wo sie dann erreichen würde. Wir werden es sehen, es ist zu befürchten, nicht. Gut, morgen Nebelspalterinnen, am Morgen um 9 Uhr, ihr dürft das noch
ein bisschen am Freitag um 9
Uhr. Oh, am Freitag, morgen ist ja
genau. Genau, Freitag um 9 Uhr, Nebelspalterinnen, wir reden über die Hate Leaks, wir reden aber auch über Drag Storytime, die in Zürich stattfindet. Und alle, die schon früher hören wollen, abonnieren den Nebelspalter Newsletter, dort schon um 6:30 Uhr.
Wunderbar. Alle reinhören, Maria Rahel Gano und Camille Lotte, jede Woche tun sie ihre Sicht auf die Woche darlegen, ihre Themen besprechen, eure Reaktionen abbilden. Grossartig. Gut, das war es. Bern einfach am 17. Mai 2023. Eine kleine Housekeeping-Sache noch. Am Freitag gibt es ein Kreis. Bern einfach. Und gestern ist mir ein Fehler passiert. Die ersten 22 Minuten ist die Folge vom Montag online gewesen. Im Tempo habe ich die falsche Folge verwischt. Tut mir wahnsinnig leid. Vor allem die, die uns hören über Spotify oder Apple, die haben dann ein Problem gehabt, weil natürlich das Handy die Folge abgeladen hat. Und dann hat man es wie müssen nochmal abladen, also das hat man müssen merken. Und ja, die, die es halt schon drinnen hatten, ist das ein bisschen zu spät gewesen. Tut mir wahnsinnig leid. Ich probiere mich noch ein bisschen besser zu konzentrieren und hoffe, ihr könnt trotzdem weiterhin zuhören, wenn es wieder heisst, Bern einfach, die wichtigsten Sachen. Und es muss sich niemand schämen, nicht links zu sein, weil wir die Mehrheit sind im Land. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.